Ich war eher Außenseiter. Also ich habe wenig Anschluss gehabt zu den Menschen in meiner Schule oder ich habe noch so einen Schulfreund, mit dem ich wirklich, der noch immer mein bester Freund ist, aber das war auch eigentlich der zu mir gesagt hat, das ist okay, dass du das alles anders willst als alle anderen und dass du hier nicht keinen Anschluss findest, mach dein Ding. Und der mich darin bestärkt hat, was wahnsinnig wichtig war, weil es dann schon oft nicht einfach ist, wenn man sich gar nicht verstanden fühlt um sich herum und sich so einsiedelt und eigentlich nur so einen Freundeskreis hat, der, also das, für mich hat sich dann so die Schullaufbahn wirklich angefühlt wie so ein 9-to-5-Job, wo man sagt, es macht mir eigentlich keinen Spaß und ich lebe hinterher. Ne? Mhm. Also es, was ja auch ein Modell ist, wo Leute sagen, ich mache meine Arbeit und meine Hobbys und so, das ist das Wichtige, das ist meine Identität. Und so hat sich Schule für mich auch angefühlt. Ich habe mich da sehr wenig verstanden gefühlt. Ich liebe zum Beispiel die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Dammtor mit der S-Bahn, wenn da die Sonne auf die Alster glitzert und so weiter, das ist für mich eines der schönsten Dinge, die ich kenne. Dann finde ich das Planetarium einen ganz, ganz, ganz wunderschönen Ort und den Altonaer Balkon. Und ich finde schon, dass es sehr viel ruhiger geworden ist, was das alles betrifft. Also während man merkt, dass halt so zum Feiern die Lautstärke eher mehr geworden ist, weil immer mehr Leute kommen, aber der künstlerische Anteil dann weiter verschwindet. Und während natürlich auch gleichzeitig mit den kleinen Clubs und kleine Bands und alle haben immer mehr Probleme und es ist nicht mehr so, dass irgendwie in der Eckkneipe spielt immer mal wieder eine Band einfach so unangekündigt oder so. Und das finde ich schon problematisch, weil man gar dieses Gefühl von kulturellem Leben muss man dann suchen. Und es kommt einem nicht entgegengeflogen. Und ich glaube, man lernt die Sachen am besten kennen, wenn sie einem einfach entgegenfliegen und kann dann Begeisterung empfinden. Also ich finde, man sollte es dem nicht schwer machen. Künstlich, ja.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer, jetzt.
Heute zu Gast ist der Schauspieler und Intendant Daniel Schütter. Moin, moin.
Moin.
Du wurdest 1990 in Hamburg geboren und bist in einer traditionsreichen Theaterfamilie aufgewachsen. Nach frühen Jahren als Musiker mit Kollektiv 22 hast du dich auf der Bühne und vor der Kamera etabliert, eigene Stücke entwickelt und als Regisseur gearbeitet. Außerdem bist du in der Synchronisation und Werbung tätig. Seit der Spielzeit 2025/26 bildest du gemeinsam mit Ala Jegener die Intendanz des Ernst-Deutsch-Theaters. Du wohnst in der Schanze und hast einen Sohn. Lieber Daniel, wenn dein heutiger Tag ein Song wäre, welcher wäre es?
Wahrscheinlich Travis Scott, Goosebumps.
Sehr schön. Bist du so aufgeregt oder berührt, dass du hier heute hier sitzen kannst?
Ich glaube, man sollte immer den Tag so starten, als würde was ganz Wundervolles passieren.
Ja, warten wir mal ab, wir haben eine Stunde vor uns. wenn Hamburg ein Theaterstück wäre, welcher Titel würde dir denn zur jetzigen Situation so einfallen?
Es ist ja einfach so, dass Hamburg wahnsinnig schön ist und fast alle Theaterstücke immer so eine Dramatik mit sich bringen, die ich in Hamburg eigentlich sehe, weil ich finde Hamburg eigentlich ziemlich stabil. Also wenn ich mir eins ausdenken würde, würde ich sagen, stabil bleiben. Aber
ich finde, die Antwort ist gegeben. Ich okay. Finde das super. Du bist ja unfassbar vielfältig in den künstlerischen und kulturellen Bereichen unterwegs. Was kannst du denn am besten? Was sagt man dir nach?
Ich glaube, dass gerade in der Vielseitigkeit meine Stärke ist. Also, dass ich bis jetzt nie Lust hatte zu sagen, ich konzentriere mich voll und ganz auf einen Bereich und das mache ich, sondern dass immer irgendwo, wo es einen hinträgt, man auch was findet und eine Ausdrucksform findet. Und ich glaube, dass zu verstehen, wie defizitär man in den Dingen ist und durch die Vielseitigkeit in allen Bereichen von den neuen Aufgaben zu lernen. Also ich glaube, dass ich, wenn ich mich um ein neues Album kümmere oder Musik mache, lerne ich dabei was, was ich später für die Regie in einem anderen Projekt mitnehmen kann. Und ich glaube, dass die Offenheit, neue Aufgaben anzugehen, wahrscheinlich das Stärkste ist, was ich habe, ja.
Jetzt bist du als Musiker und als Schauspieler auf der Bühne wahnsinnig präsent, als Intendant irgendwie auch, schwebst du über allem. Wie ist das, unsichtbar zu sein und trotzdem zu arbeiten, also wenn du in der Werbung deine Stimme einfach nur verleihst?
Das ist ja das Allerschönste, gerade wenn man in der Werbung arbeitet, dass keiner weiß, dass man es gemacht hat. Ich finde sowieso, ich bin kein Freund von egozentrischen Weltbildern oder von dem sich selbst irgendwo positionieren zu wollen. Ich finde es sehr viel schöner, wenn man immer versucht, an eine Sache zu glauben und sich selber darin überhaupt nicht ernst nimmt. Und ich glaube, mir macht das die besondere Freude, dass am Ende einfach etwas dasteht, was für sich selbst steht und nicht für mich oder für irgendetwas, für irgendjemand anderen, sondern als Sache, weil es geht darum, Menschen eine Freude zu machen oder zu bereichern, und daran haben ich und die Menschen, mit denen ich arbeite, die größte Freude.
Jetzt gucken wir mal, was dir hier in Hamburg besonders große Freude macht. Wir kommen zu unserer Schnellfragerunde, den Lieblingen. Welches ist dein Lieblingsfestival in Hamburg?
Das Docville.
Welche ist deine Lieblingsbar?
Da ich nicht trinke, ist das natürlich schwierig. Früher würde ich sagen, war es das Crazy Horse.
Oh ja.
Da habe ich viel Zeit verbracht, aber jetzt bin ich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich in Bars unterwegs. Ja. Also wenn es ein Café wäre, würde ich wahrscheinlich hier das Good One in der Schanze benennen, da in der Eimsbüttler Chaussee. Und wenn es ein Restaurant wäre, würde ich das Wohlers in der Wohlers Allee sagen.
Toll, ja. Gerade im Sommer, wenn die wunderbar. Fahrräder da vorbeirauschen und Leute neugierig reingucken, der Laden ist immer voll, irgendwie gefühlt.
Es ist ja auch, ich finde es so wunderschön, wenn Gastronomen eine Speisekarte bauen können, wo jeder was findet und alle werden glücklich und man ist gemeinsam und nichts ist Thema und man kann einfach den Abend genießen und dann so liebevoll und an so einem schönen Ort. Ist auch mein Lieblingspark daneben. Ich bin wahnsinnig gerne im Wohlerspark auch.
Die Frage hätten wir nicht gestellt, aber die haben wir damit auch beantwortet. Welches ist denn deine Lieblingsausstellung?
Ich habe ein Jahresticket für die Kunsthalle. Ja. Also ich bin viel in der Kunsthalle und ich muss sagen, die machen einen mega Job da. Die haben eine unfassbar tolle, toll kuratierte Ausstellung, jede, die kommt. Und insofern kann ich Hamburger Kunsthalle Bestes.
Dein Lieblingsaussichtspunkt in Hamburg?
Auch wenn ich am Anfang dachte, was wird das denn jetzt, muss ich zugeben, ich finde es ziemlich geil oben auf dem Bunker. Mhm. Ich finde, das hat da oben einen wundervollen Flair. Man kann da wahnsinnig gut Zeit verbringen. Man sieht die ganze Stadt und man hat ein tolles Angebot. Ich finde es mega da.
Welches ist dein Lieblingssouvenir aus Hamburg?
Es gibt zum Beispiel so einen ganz kleinen Laden, der heißt Raum für Illustration in der Paul-Rosen-Straße. Das ist jetzt nicht so Hamburg verbunden, aber ich finde, da gibt's wunderschöne Sachen, die ein bisschen besonders sind. Wenn es jetzt so eine Hamburg-Verbindung hat, würde ich halt sagen, gehen wir in den St. Pauli-Fanshop. Findet man auch immer was Geiles.
Ja. Wir kommen in deine Jugend, in den Nullerjahren. Wie hat Hamburg, also gar nicht dein Elternhaus, sondern wie hat Hamburg dich erzogen und geprägt?
Also ich bin ja aus Bergedorf, also genau genommen aus Boberg. Da weiß ich gar nicht, ob man richtig sagen kann, Hamburg. Das hat ja so ein bisschen, natürlich ist es Hamburg, aber man ist so ein bisschen weiter
draußen. Das habe ich neulich einer Bergedorferin auch gesagt, ob das schon Schleswig-Holstein ist. Und da war sie sehr empört. Deswegen, also liebe Bergedorferinnen und Bergedorfer, ihr gehört zu Hamburg.
Nein, natürlich gehören sie zu Hamburg, aber man hat an das, als Jugendlicher hatte ich nicht das Gefühl, dass ich, wenn ich irgendwie Zeit verbringen möchte, ich den Weg in die Innenstadt suche, sondern der Weg war nach Bergedorf rein.
Im Dorf.
Und man war sozusagen da ein bisschen in seinem eigenen, das heißt dieser Dorfcharakter, dieser Kleinstadtcharakter, der ist da schon noch da. Und vielleicht bin ich dann mal, wenn ich Geburtstag hatte, in irgendwie ein Multiplex-Kino in die Innenstadt gefahren, weil das war natürlich dann groß und aufregend und war natürlich viel im Theater, aber so als Jugendlicher war der Lebensmittelpunkt dann trotzdem ein bisschen außerhalb. Was auch schön war, weil man hatte die Boberger Dünen und man hatte den Wald und ich war viel draußen und habe gekifft, was man so macht, wenn man jung ist. Aber und hatte auch das Gefühl, es wäre schöner gewesen, wenn ich mehr Anschluss an ein kulturelles Leben gehabt hätte und mir das hätte sparen können.
Nee, das hast du ja gut nachgeholt, würde ich sagen. Was war Hamburg denn für dich? Also neben dem Kino an deinem Geburtstag, war das eher abstoßend, weil viel zu schnell, zu wild, zu groß? Oder hatte es eine Faszination durch dieses andere als Bergedorf?
Nee, ich konnte mir schon immer nichts anderes vorstellen, als so schnell wie möglich in die Innenstadt zu ziehen und den Anschluss an das zu haben, was ich immer wieder besucht habe. Also ich glaube, das gilt für alle, die Schwierigkeiten haben, also erstmal mit einem Bus länger zu einer Bahnstation fahren müssen und dann mit der Bahn in die Innenstadt fahren müssen, was ja auch zum Beispiel jetzt, was in Steilshoop ja auch so ein Ding ist, wo jetzt ja irgendwie der Anschluss kommen soll. Aber ich glaube halt, dass man eine Stadt spüren muss und man muss da auch schnell unterwegs sein. Und da ist es super wichtig, dass man eine schnelle Möglichkeit hat, einen Anschluss zu einem Stadtleben zu bekommen. Ne? Und ich bin sofort in die Schanze gezogen, als ich mit dem Abi durch war. Also ich war kurz in Australien, aber dann bin ich direkt zurück, ab in die Schanze und dann war ich da. Und ich glaube, überhaupt dann erstmal zu spüren, was die Möglichkeiten von so einer Großstadt sind, was man alles erleben kann, von Bar- und Clubkultur über Musikszene, über die Theater, die Museen, die Ausstellungen und wie viel Spaß das Leben macht, wenn man ein kulturelles Leben lebt. Davon war ich total eingenommen. So,
und wann war das denn? Mit 16 schon oder nee, dann erst später, wenn du hier, als du in die Schanze gezogen
als ich,
bist?
Ich glaube, ich habe mir das anders vorgestellt, als ich jung war. Ich hatte immer so das Gefühl, es geht darum, dass man irgendwie Kunst macht und Geld verdient damit und dass das irgendwie eine tolle Art ist. Also es war die romantische Seite, habe ich kennengelernt, als ich es kennengelernt habe. Ne? Dass es einfach gar nicht darum geht, sondern dass es um das Leben selbst geht und dass es um unsere Lebenszeit geht und wie verbringen wir unsere Lebenszeit. Und das ist so auf einmal, die Möglichkeiten, die das hat, sind auf mich eingeprasselt, als ich dann so mit 20 in der Schanze angekommen bin und gemerkt habe, was eigentlich das Leben und das Großstadtleben mit sich bringt und auf einmal überall Möglichkeiten zu sehen und Gemeinschaft im Lokalen vor allem. Ne? Also ich habe ja oft das Gefühl, dass wenn man sich mit Nachrichten beschäftigt, viel mit Nachrichten beschäftigt und dass man so einen globalen Weltschmerz ganz schnell spürt, aber darüber vergisst, wie viel man im Lokalen verändern kann. Also ich glaube, wenn man lokal das Leben mitnimmt und das kulturelle Leben mitnimmt und dass dann auf einmal eine Welt aufgeht, in der man wirklich Anteil haben kann und in der man gar nicht das Gefühl haben braucht, ich kann ja eh nichts ändern, sondern doch ganz viel. Man muss nur Lust haben, auch das wahrzunehmen, was um einen herum passiert. Ja.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Jetzt erzählst du das alles so relativ normal. Du bist in einer großen, berühmten Theaterfamilie aufgewachsen. Hätte es eigentlich irgendwie die Chance gegeben, dass du Bankkaufmann, Steuerberater, Automechaniker oder ähnliches wirst? Es wirkt so, du redest das so, erzählst das so normal, als wenn es gab gar keine Möglichkeit. Ich meine, normalerweise ziehen die Leute von zu Hause aus, um mal ganz was anderes zu machen. Und du gehst in die Schanze, um dann wieder Kultur zu entdecken.
Ja, ich glaube, natürlich dadurch, dass ich aus einer Künstlerfamilie komme, bin ich halt mit diesem Sehnsuchtsort Kunst einfach sowieso aufgewachsen und fand das immer super schön und wahnsinnig spannend und habe auch in meiner Jugend ja immer irgendwie Kunst gemacht. Also ich glaube, ich stand das erste Mal mit 7 auf einer Bühne, also und habe seitdem fast jährlich Theater gespielt. Und dann habe ich angefangen, Musik zu machen mit so 12, 13 und es war irgendwie, glaube ich, für mich immer klar, dass das ein Lebensweg für mich ist und ich auch nicht wirklich einen anderen mir mal zwischendrin überlegt hatte, was ja aber auch ein Riesenprivileg ist, wenn man, also dass ich ein Elternhaus hatte, was das als Wunsch immer gefördert hat und gesagt hat, das ist toll, mach das, ne? Das ist was ganz, ganz Tolles. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass das ermöglicht wird. Auch, also diese Sehnsucht ist wichtig zu fördern. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass das bei mir der Fall war.
Jetzt ist das für dich normal gewesen, aber wie war das im Klassenverbund? Die anderen 20 bei dir in der Klasse, in der 10., 11., die sind ja wahrscheinlich alle irgendeinem Ausbildungsberuf oder einem Studium nachgegangen. Warst du da eher Außenseiter oder hat die Leute das fasziniert oder hat dich das gar nicht irritiert, wenn die Leute gesagt haben, wieso machst du jetzt Musik oder wieso spielst du ständig Theater?
Ich war eher Außenseiter. Also ich habe wenig Anschluss gehabt zu den Menschen in meiner Schule oder ich habe noch so einen Schulfreund, mit dem ich wirklich, der noch immer mein bester Freund ist, aber das war auch eigentlich der, zu mir gesagt hat, das ist okay, dass du das alles anders willst als alle anderen und dass du hier nicht keinen Anschluss findest. Mach dein Ding. Und der mich darin bestärkt hat, was wahnsinnig wichtig war, weil es dann schon oft nicht einfach ist, wenn man sich gar nicht verstanden fühlt um sich herum und sich so einsiedelt und eigentlich nur so einen Freundeskreis hat, der, also das, für mich hat sich dann so die Schullaufbahn wirklich angefühlt wie so ein 9-to-5-Job, wo man sagt, es macht mir eigentlich keinen Spaß und ich lebe hinterher. Ne? Mhm. Also es, was ja auch ein Modell ist, wo Leute sagen, ich mache meine Arbeit und meine Hobbys und so, das ist das Wichtige, das ist meine Identität. Und so hat sich Schule für mich auch angefühlt. Ich habe mich da sehr wenig verstanden gefühlt.
Gab es denn trotzdem irgendwo, wo du Ehrgeiz entwickelt hast oder wo du gesagt hast, da bin ich gut? Also völlig überraschend, vielleicht in Erdkunde oder Mathe? Oder gab es dann da auch eher die künstlerischen Fächer?
Nee, gar nicht unbedingt, weil ich fand jetzt darstellendes Spiel in der Schule nicht so spannend, weil, also habe ich gemacht, aber es war auch so mehr, ja, okay, das macht man hier halt und es ist fällt mir ein bisschen einfacher, weil ich schon Erfahrung habe, aber hat mich dann künstlerisch da auch schon nicht so interessiert, was wir da und wie wir da gearbeitet haben. Ich liebe Sachen zu verstehen, also ich habe krass ADHS, wenn ich was spannend finde, finde ich super und und dann bin ich voll hooked und ich hatte zum Beispiel eine Biolehrerin, das fand ich mega spannend, alles was sie da erzählt hat.
Wegen der Biolehrerin oder weil die das einfach auch gut erklärt hat? Nee,
weil die es gut erklärt hat und weil die war einfach so, dass sie die ganze Zeit vermittelt hat, wie spannend ist das Leben und Evolution und was alles passiert ist und wie das alles passiert ist und so. Und da war ich total hooked. Und dann gab es andere Sachen. Ich hatte so mit meinem Mathelehrer, der verstanden hat, ich werde das alles nie verstehen. So, das keine Chance, dass ich nochmal checke, was eine Vektorialgleichung ist. Der einfach gesagt hat, stör einfach meinen Unterricht nicht, hol dir einen Kaffee, alles gut, geh eine rauchen und solange du die Schnauze hältst. Und dann war ich so, alles klar, ist ein Deal. So sind wir da durchgekommen zusammen.
Jetzt bist du quasi hier so schnell wie möglich ins Zentrum gezogen. Gibt's trotzdem noch so einen Ort in Bergedorf, den du immer wieder aufsuchst, mit so einem inneren Lächeln? Wo du sagst, da muss ich mal hin wieder?
Klar, ist immer mal wieder die Boberger Dünen. Dann ist das Grab von meinem Vater in Bergedorf. Da bin ich auch so zweimal im Jahr und lege ein paar Rosen hin und mit meiner Mutter gemeinsam. Also finde ich auch wahnsinnig schön da und ansonsten eher nicht. Also das sind so die zwei Orte, an die ich sehr gerne fahre. Und sonst ist da, es gibt dieses Elternhaus nicht mehr und so. Also es gibt keine Verbindung nach Bergedorf. Ich habe keine Freunde, die da leben. Insofern.
Gibt es denn aus den frühen Jahren hier in Hamburg so einen Sehnsuchtsort, der damals für dich schon eine große Faszination hatte und wo du gesagt hast, da will ich mal immerhin, wenn ich das möchte und nicht nur, wenn der Bus fährt?
Hamburger Dom.
Ja?
Bis heute. Bis heute, ich finde das, okay. Ich fand das, für mich war das immer schon wie Eintauchen in eine andere Welt mit, wenn es dann dunkel ist und die Lichter und für mich hat sowieso diese Spielbudenästhetik was total Romantisches immer schon und ich fand das wahnsinnig, wahnsinnig schön, immer da zu sein als Kind, vor allem mit meinem Neffen. Also der ist genauso alt wie ich. Das macht die Familienstruktur, ist auch Schauspieler geworden. Und mit dem war ich immer jedes Jahr da und mit großen Augen und das
und
Gleiche.
Und waren die Süßigkeiten das Ziel oder die Wilde Maus und die Achterbahn?
Wilde Maus auf jeden Fall. Wilde Maus war immer ganz groß. Und jetzt gerade mit meinem Sohn ist es aber eher Kuddel der Hai und die Wildwasserbahn. Aber aber ich finde es schön, in ihm zu sehen, wie das sich bei ihm auch einlöst, dieser wahnsinnige Zauber von den blinkenden Lichtern und dem Spaß und der Geräuschkulisse. Und
jetzt ist ja der Dom eine klassische Hamburgensie sozusagen. Was ist denn an dir persönlich typisch Hamburg?
Ich glaube, dass Hamburg auch eine Ruhe in sich hat und gerne, also das, was ja oft so ein bisschen als so, der Hamburger wäre so reserviert oder sowas, was ich gar nicht finde. Ich glaube, da ist eine innere Ruhe, weil wir wirklich eine schöne Stadt haben. Das kann in sich ruhen. Und dann ist es wahnsinnig herzlich. Und ich hoffe, dass sich das auf mich übertragen hat. Ja.
Du sprichst ja immer wieder über die Schönheit von Hamburg. Wenn jetzt ein Tourist hierher käme, welche drei Orte würdest du ihm denn als erstes zeigen, wenn kein Dom ist?
Ich liebe zum Beispiel die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Dammtor mit der S-Bahn, wenn da die Sonne auf die Alster glitzert und so weiter, das ist für mich eines der schönsten Dinge, die ich kenne. Dann finde ich das Planetarium einen ganz, ganz, ganz wunderschönen Ort und den Altonaer Balkon.
Mhm. Gibt's denn im Umkehrschluss Orte, die andere so ganz toll finden, wo du sagst, kann ich leider nichts mit anfangen? Weiß ich nicht. War ich auch noch nie vielleicht sogar.
Weiß ich nicht. Ich muss ja sagen, ich mache ja ganz gerne immer mal wieder so Sachen, die wo Leute sagen, das ist ja nur touristisch und so. Und ich finde, das ist voll schön. Also
wann bist du das letzte Mal mit dem roten Bus gefahren?
Mit dem roten Bus bin ich, glaube ich, wirklich noch nie gefahren. Das muss ich mal...
Ich habe das tatsächlich nach 15 Jahren Hamburg mal gemacht.
Ja.
auch noch Ostern, wo die Busse bumsvoll waren.
Und?
Ich fand's total spannend. Also ich fand's wichtig, das alles mal gemacht zu haben. Jetzt bin ich ja nach Hamburg gekommen, erst mit Mitte 20. Und ich habe sehr lange gebraucht, alle Mussorte mal zu besuchen. Ich war auch nur einmal bisher auf dem Ohlsdorfer Friedhof.
Da bin ich zum Beispiel ziemlich häufig. Und
das würde ich gerne
geil.
Häufiger machen, tatsächlich. Da vielleicht gehen wir da mal zusammen.
Voll gerne.
Ach, herrlich.
Da gibt es so viele total schöne Orte. Den Garten der Frauen, dann finde ich diese anonymen Gräber. Also es gibt ja so einen Ort, wo Menschen, die anonym begraben werden, wo man überhaupt nicht weiß, wo und wie und was hier jemand ist. Und das finde ich total schön. Generell gibt's da unfassbar viele schöne Orte, dann dieser kleine Wasserturm, wo immer schöne Ausstellungen sind und so. Das ist schon fein.
Unbedingt. Es gibt, glaube ich, keinen Ort in Hamburg, wo über die Veränderung häufiger gesprochen wird als die Schanze. Jetzt bist du hier wahrscheinlich als Jugendlicher das erste Mal hingekommen, lebst jetzt hier schon eine ganze Weile. Wie siehst denn du das? Also nicht nur das Wort Gentrifizierung, sondern einfach auch Veränderung durch die Ladenstrukturen und so weiter.
Ich glaube ja, vieles kann man nicht beeinflussen. Und ich finde es immer wichtig zu gucken, was ist schön an Veränderungen. Vieles finde ich aber natürlich auch problematisch. Ich finde es vor allem, also ich erinnere mich, als ich habe ja als Straßenmusiker angefangen und wir haben jede Woche hier auf dem Schulterblatt gespielt und es waren immer große Menschentrauben da und wir haben bis in die Nacht gespielt und nach 2 Jahren oder so, als man so merkte, es verändert sich immer weiter in der Schanze. Waren um 20 Uhr, war immer die Polizei da und hat uns den Strom abgestellt und gesagt, ihr dürft nicht mehr laut sein. Und das war so die erste Veränderung, wo ich gemerkt habe, hier ist irgendwie eigentlich ein Ort, der davon lebt, dass Kunst passiert und überall und unberechenbar. Und jetzt war das deswegen ein Sehnsuchtsort und den macht man gerade irgendwie kaputt. Und ich finde schon, dass es sehr viel ruhiger geworden ist, was das alles betrifft. Also während man merkt, dass halt so zum Feiern die Lautstärke eher mehr geworden ist, weil immer mehr Leute kommen, aber der künstlerische Anteil dann weiter verschwindet und werden natürlich auch gleichzeitig mit den kleinen Clubs und kleine Bands und alle haben immer mehr Probleme und es ist nicht mehr so, dass irgendwie in der Eckkneipe spielt immer mal wieder eine Band einfach so unangekündigt oder so, und das finde ich schon problematisch, weil man gar dieses Gefühl von kulturellem Leben muss man dann suchen. Und es kommt einem nicht entgegengeflogen. Und ich glaube, man lernt die Sachen am besten kennen, wenn sie einem einfach entgegenfliegen und kann dann Begeisterung empfinden. Also ich finde, man sollte es dem nicht schwer machen. Künstlich, ja.
Ja. Gibt's denn so bestimmte Orte, also ich denke halt vor allen Dingen an das O-Feuer im letzten Jahr, vor 3-4 Jahren, die Daniela Bar, die bei mir einen unglaublichen Abschiedsschmerz ausgelöst haben.
Bei mir auch, ja.
Wo ich sogar innerlich, also nicht nur innerlich, sondern einfach auch in meinem Freundeskreis überlegt habe, wie kann man denn eigentlich diesen Ort retten, speziell die Daniela Bar. Gibt es noch so weitere Orte für dich, wo du sagst, also, dass das nicht mehr da ist?
Das Schlimmste ist Bedford. Das war Bedford.
Ich ahnte es.
Bedford und BP1. Also da habe ich auch immer wieder einfach, dann hat man die Gitarre rausgeholt, hat man da Musik gemacht. Die Leute haben Spaß daran gehabt oder wir haben da aufgelegt oder so, ne? Also es war einfach so ein Ort, der in den Tag gelebt hat, wie man selbst. Und das war schon was ganz Besonderes. Und sowas sehe ich nicht mehr so richtig. Und das finde ich schon sehr traurig. Aber andererseits genieße ich auch die Schanze am Tag sehr. Ne? Also dadurch, dass ich abends nicht mehr so viel unterwegs bin und eher tagsüber irgendwie versuche ich einfach zu sagen, ey, guck dir die positiven Seiten an. Und es gibt immer viele Gastronomen, die mit wahnsinnig viel Liebe hier auch, also auch das, was jetzt in Bedford ist, ne, ist da haben die mit wahnsinnig viel Liebe eine tolle Gastronomie aufgezogen. Und das, dann sitze ich halt da im Sommer draußen und ess was Leckeres. Also es, ich glaube immer nur in so einem, ah, früher war alles besser, es hilft auch überhaupt gar keinem, ne?
Nee. Ja. Wer uns jetzt hilft, sind die Fragen der anderen Leute. Ja. Wir haben zwei Leute, die eine Frage an dich haben. Wir hören mal rein.
Moin, Daniel Schütter. Ich bin Lara Ahlefelder von der Firma Rückenpause. Wir beschäftigen uns den lieben langen Tag eigentlich mit betrieblicher Gesundheitsförderung, Arbeitsplatzeinstellungen oder auch Massagen am Arbeitsplatz. Vielleicht gibt's ja die ein oder andere Begegnung mal an einem Set oder an einer Theaterbühne. Was ich jetzt aber ganz dringlich wissen möchte, ist, auf welchen Sinn du am ehesten verzichten könntest. Ist es Sehen, Schmecken oder Fühlen? Ich bin gespannt und freue mich auf die Antwort. Tschüss!
Schmecken. Sag ich jetzt mal. Also einfach nicht, also ich schmecke wahnsinnig gerne, aber ich glaube, damit könnte man irgendwie
über die Runden kommen.
Ich glaube, wenn die anderen, also gerade in meinem Beruf wären, wäre das ziemlich schwierig. Vor allem, was bedeutet fühlen? Ist aber witzig. Ich habe während meiner Schauspielausbildung als Barmasseur gearbeitet auch. Ich bin von Bar zu Bar gezogen und habe da Menschen...
Die Leute am Tresen
den Rücken massiert. Ja.
Okay. Ja, ja, vielleicht findest du noch den siebten Job dann da.
Ich denke, also gerade was das nicht sehen zu können betrifft, ich finde ja die Arbeit und wahnsinnig wichtig, den Menschen nahezubringen, was das überhaupt bedeutet. Mhm. Und dass wir da auch die Barrieren abbauen, Menschen, die nicht sehen können, an einem kulturellen Leben teilhaben zu lassen und so weiter und das Leben zu vereinfachen oder besser möglich zu machen, immer ist es eine wahnsinnig wichtige Arbeit. Insofern, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das wäre. Ja.
Wir horchen mal in die nächste Frage rein.
Moin, ich bin Nils Pirk, Vorstand bei der Volks- und Raiffeisenbank EG, die Volksbank einmal rund um Hamburg herum. Und lieber Daniel, mich würde natürlich interessieren als Banker, was für dich Geld bedeutet und natürlich, wie du im Alltag bezahlst.
Ist notwendig in unserer Welt, ja. Ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Ne? Also ich habe das Gefühl, wir haben da momentan gesellschaftlich keinen guten Umgang und auch verstehen ein bisschen wenig, was es bedeutet, wenn es nicht da ist, ne? Und wie und auch gerade jetzt aus kultureller Perspektive, so wie momentan bei den Menschen das Geld vorhanden ist, ne? Aus durch die Inflation und so weiter. An welcher Stelle kommt Kultur? Ja, also wenn die Hälfte des Gehalts schon für die Miete weg ist und so weiter und dann am Ende verstehe ich schon, dass wir halt viel an den Theatern und in Kinos kämpfen, dass Leute kommen, weil ich glaube, es einfach ziemlich weit hinten dann sozusagen so ein Luxus wie ein Theaterbesuch irgendwie in der Idee erst überhaupt kommt, ne? Und da haben wir, finde ich, noch nicht die beste Lösung gefunden, um das zu ermöglichen, dass alle Menschen an einem kulturellen Leben gut teilhaben können. Weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das alle tun und dass wir alle den Zugang dazu haben. Und ich versuche da immer weiter Barrieren abzubauen. Aber auch wir sind natürlich wahnsinnig davon abhängig, Geld zu verdienen. Wir sind ein Privattheater und es ist alles nicht einfach. Insofern, es spielt eine große Rolle, im Leben von uns allen und leider fast eine zu große. Ne?
Wie bezahlst du denn, war die Frage noch. Hier in der Schanze kann man mittlerweile schon in der Hälfte der Läden also, digital bezahlen oder mit Karte. Ansonsten sind hier sehr viele Schilder an den Eingängen, heute keine EC-Bezahlung möglich und die hängen dann da auch ein Jahr.
Also ich hab einfach nie Bargeld. Ich zahle immer alles mit Karte und ja. Oft, wenn man bar bezahlen müsste, dann bin ich raus, sondern also einfach, weil ich es nicht da habe oder denke, okay, jetzt bis zum nächsten Automaten zu laufen. Und ich finde es auch krass, an wie vielen Orten wir bis heute noch keine Kartenzahlung möglich haben, wo ich auch das, was geht ab, Deutschland? Aber ja, immer mit dem Handy eigentlich.
Ja. Kommen wir nochmal zu deiner persönlichen Beziehung zu Geld. Wann hast du das erste eigene Geld verdient?
Also natürlich habe ich irgendwie in Nebenjobs gearbeitet während der Ausbildung. Ich habe ja nie abgeschlossen, aber während ich diesen einjährigen Exkurs in die Schauspielschule gemacht habe oder anderthalb, habe ich in verschiedenen Nebenjobs gearbeitet. Ich habe lange als Stylist gearbeitet und ich habe als Model gearbeitet und ich habe zum Beispiel als Barmasseur gearbeitet.
Und gab es dann da so etwas, so wie dein Traum war, unbedingt in die City ziehen zu wollen, etwas, wo du für gespart hast oder wo du gesagt hast, das kaufe ich mir jetzt?
Ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, immer das Geld, was ich hatte, in Musikequipment gesteckt. Also es gab immer irgendwie einen Synthesizer, den ich gerne haben wollte oder ein Mikrofon oder ein neues Interface oder so. Also es ist eigentlich immer alles reinvestiert ins Kunstmachen gewesen. Also ich hatte noch nie irgendwie so ganz große Sachen, die ich gerne gehabt hätte. Ich wollte eigentlich immer nur irgendwas machen und vielleicht mal brauchte man mal einen neuen Computer, weil man sich produzieren beigebracht oder Videos schneiden oder so. Aber es ging eigentlich immer nur darum, dass man was brauchte, weil man irgendwie was Neues entdeckt hat, was man gerne.
Sprichst du in der Vergangenheit? Ist diese Phase abgeschlossen und jetzt geht es vor allen Dingen darum, sich andere Wünsche zu erfüllen? Oder ganz häufig in dem Moment, wo man Vater wird, denkt man immer erstmal an die Kinder?
Ja, das ist auch jetzt noch so. Also ist dann ähnlich. Jetzt mache ich dann das Gleiche mit meinem Sohn. Also denke ich, jetzt hat er zum Geburtstag ein E-Schlagzeug bekommen. Also es shiftet sich dann nur teilweise auf ihn rüber. Aber das ist immer noch so, ja.
Ganz häufig ist es ja so, dass die nächste Generation sich immer gegenläufig in irgendeiner Form entwickelt. Das ist jetzt bei dir und deinen Eltern nicht so gewesen. Kannst du dir vorstellen, dass dein Sohn, der jetzt in der Schanze aufwächst, irgendwann sagt, Papa, ich gehe aufs Land und werde Bauer oder was auch immer?
Der soll bitte einfach das machen, was ihn glücklich macht.
Ja.
Also der hat, egal für was er sich entscheidet, hat er meine volle Unterstützung. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das findet, wo man auch wirklich seine Lebensenergie, Lust hat hineinzustecken und seine Zeit hineinzustecken, weil egal was man macht, das ist mit wahnsinnig viel Anstrengung verbunden. Und wenn einem das keinen Spaß macht, dann ist das nicht geil. Und ich glaube, da kommt auch so ganz viel von dieser Sinnsuche von der Generation, die jetzt so Abitur machen oder ihren Realschulabschluss, dass ganz viele auf der Suche sind nach dem, was ist eigentlich mein Platz in der Welt? Und ich glaube, wir müssen das viel besser beibringen, danach zu suchen, weil nicht zu wissen, was man mit seinem Leben machen soll, aber irgendwie mit Ende 10er Jahre, Anfang 20.
Mit der Volljährigkeit.
Ja, sozusagen. Genau, mit der Volljährigkeit irgendwie in eine Entscheidung reingedrückt zu werden, die potenziell fürs ganze Leben stehen soll. Also es ist ja oft so, dass ein Ausbildungsberuf auch etwas ist oder ein Studium etwas ist, was einen den Rest seines Lebens begleitet. Es passiert ja nicht allzu häufig, dass man dann sagt, oh, ich mache nochmal was ganz anderes oder so. Und ich glaube, Identitätssuche ist eigentlich was in den Schulen vorkommen sollte.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass du der Familientradition sozusagen im kulturellen Bereich sehr gefolgt bist. Deine Mutter, Isabella Werte-Schütter, ist auch sehr aktiv in der Politik, ist SPD-Bürgerschaftsabgeordnete. Ist das etwas, was du dir für später aufgehoben hast? Oder weiß ich da was nicht? Und du bist schon lange bei den Jusos früher aktiv gewesen?
Nein. Ist nicht so, dass ich das ausschließe, dass irgendwann für mich mal auch es einen Weg in die Politik gibt oder sowas, weil ich finde es wichtig, dass wir politisches Engagement zeigen. Es heißt nicht, dass man irgendwie an vorderster Front stehen muss, sondern ich glaube, dass jegliche Arbeit in unserem demokratischen System auf politischer Basis wichtig ist und wir irgendwie momentan alles tun sollten, um unsere Demokratie zu schützen. Und ich habe jetzt gerade nicht das Gefühl, dass ich außerhalb des künstlerischen Schaffens da die Zeit finde, was ich schade finde, würde mich gerne noch mehr engagieren. Aber ich schließe das nicht aus.
Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, wäre es dann die SPD oder wären es die Linken, die Grünen, die CDU? Würdest du nach Bayern ziehen, um der CSU angehörig zu sein?
Also gerade was das Lokale betrifft, also weil mich interessiert ja hauptsächlich dann das lokalpolitische Schaffen. Und da wäre ich am ehesten bei den Linken.
Siehst du wohl? Und das hört deine Mutter jetzt zum ersten Mal oder habt ihr immer mal wieder auch Streitgespräche?
Nee, Streitgespräche nicht.
Oder also, Diskussionen?
Diskussionen haben wir immer mal wieder, aber immer konstruktiv und es ist alles gut. Ich finde ja wichtig, dass man sich austauscht und dass man sich politisch austauscht und dass man Diskurse aushält. Da habe ich ja das Gefühl, dass das irgendwie
immer
sehr
weniger wird.
Ja, total flöten geht, dass man einfach unterschiedlicher Meinung sein kann und auch von unterschiedlicher Meinung lernen kann. Das heißt ja nicht, dass nur weil man politisch irgendwie woanders sich einer anderen Partei am nächsten fühlt, dass automatisch alle Unrecht haben und dass wir nicht von den Ideen anderer lernen können. Ist, glaube ich, wichtig. Zuhören ist wichtig.
Unbedingt. Du bildest ja eine Doppelspitze am Ernst-Deutsch-Theater mit Ala Yeginer. Mhm. Was bedeutet denn Entscheidungsfindung im künstlerischen Bereich? Weil das ist ja wenig faktenbasiert. Das ist ja im Grunde, gibt es da auch kein richtiges Falsch wahrscheinlich ganz häufig? Werden da Entscheidungen durch Würfeln oder Schnick, Schnack, Schnuck entschieden? Oder seid ihr von vornherein schon beide so kulturell ähnlich geprägt, dass da eigentlich immer was Gutes bei rauskommt?
Also generell würde ich sagen, sind Ayla und ich uns in unserem Geschmack sehr ähnlich und unsere Ideen potenzieren sich eher, als dass sie gegeneinander prallen. Und wir versuchen wahnsinnig egofrei zu arbeiten, also dass man nicht irgendwie seine Idee da versucht durchzudrücken, sondern die beste Idee gewinnt. Und das gilt natürlich für unser ganzes Team und es ist so, dass wir über Sachen sprechen und gucken, was wollen wir erzählen? Was sind Geschichten, die wir finden? Wenn jemand eine Geschichte findet, die er glaubt, die könnte man gut auf die Bühne bringen, dann besprechen wir das und dann gucken wir uns alles Mögliche an, was wir Lust haben zu machen oder auch was jetzt Marketing betrifft oder irgendwas. Und im Endeffekt gewinnt die beste Idee. Und da sind wir auch alle zum Glück im ganzen Team so, dass wir, wenn jemand eine bessere Idee hat, immer sagen, das ist besser, lass das machen.
Hat sich trotzdem dein berufliches Leben und Wirken mit der Übernahme des Titel Intendant in irgendeiner Form verändert, weil Leute dich vielleicht auch angucken und sagen, so, du musst jetzt die Entscheidung treffen. Das ist ja, ich sag mal, in deinen vorherigen beruflichen Stationen, ob jetzt in der Band, man entscheidet viel gemeinsam. Und so gut auch das Teambuilding in so einem Konstrukt wie einem Theater ist, am Ende gibt's halt einen oder zwei in eurem Fall, die Entscheidung treffen müssen. Ist das etwas, was dich jetzt schon irgendwie nochmal anders beschäftigt?
Ich habe ja in allem immer in Kollektiven gearbeitet, sowohl in Theaterkollektiven als auch in Bandkollektiven. Und ich glaube, dass kollektiv zu arbeiten was Wunderschönes ist. Und es ist ja eher so, dass wir im Kollektiv Ideen finden und die Beste gewinnt, so. Und wir tragen natürlich als Intendanz die Verantwortung für das, was wir im Endeffekt entscheiden. Aber ich glaube, Theater machen ist irgendwie so eine Aufgabe, wo man das Gefühl hat, da sind immer viele Köche, ja, viele Leute haben Ideen und die bringen sie ein und man muss das irgendwie versuchen, zu irgendwie etwas zusammenzuführen. Und man hat das Gefühl, man möchte die Menschen unterhalten, man möchte aber gleichzeitig irgendwie was Gehaltvolles machen und irgendwie den Menschen was mitgeben oder zum Nachdenken. Ich glaube ja nicht, dass man Antworten geben muss oder sollte, sondern eher Fragen stellen oder dazu ermutigen, Fragen zu stellen. Und so wie das einfach gestrickt ist, ist, glaube ich, das gemeinschaftliche Arbeiten sowieso das Wichtigste. Und ich glaube, dass sich das nicht verändert hat, seit die Position da ist. Es ist sozusagen, dass man noch so ein paar andere Blickwinkel mit dazu bekommt, wie zum Beispiel, oh Gott, wie kriegen wir das verkauft oder sowas. Aber ich glaube, man kann generell immer nur das machen, worauf man Lust hat. Und wenn man anfängt, Sachen zu machen, weil man denkt, das verkauft sich besonders gut oder weil man denkt, so ist der Kunde, man weiß nicht, wie der Kunde ist, das gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist so ein Glaube, der über so was Popmusikalisches sich etabliert hat, wo man denkt, das ist doch alles irgendwie generisch gebastelt oder was auch immer, aber ich glaube, in Wahrheit geht es darum, dass man das macht, was man liebt, und wenn man es liebt, dann merken das die Menschen, und ich glaube, nichts macht so viel Freude am Theater oder an Kunst, wie zu sehen, dass es denen, die es macht, Freude macht.
Und trotzdem gibt es auch eine unromantische Seite vom Chefsein, möglicherweise Entscheidungen zu treffen und sie auch bekannt zu geben, die vielleicht nicht allen gefallen. Also ich vermute mal, du musstest jetzt noch keine Kündigung oder so aussprechen, aber wie stellst du dir vor, damit umzugehen?
Ich glaube, dass man sucht ja erstmal immer nach Lösungen, und erstmal ist ja das Wichtige, dass man irgendwie gemeinsam versucht, Diskrepanzen aus dem Weg zu räumen. Und ich glaube nicht daran, dass jetzt irgendwie Menschen funktionieren müssen oder sowas. Also wir machen nicht Wirtschaft und haben dann irgendwie Zahlen, wo wir irgendwie gucken, oh, und deswegen treffen wir irgendwelche Entscheidungen, sondern wir sind ein Team und wir machen das gemeinsam und treffen Entscheidungen gemeinsam. Und klar gibt es dann auch unangenehme Entscheidungen, ganz sicher, aber
ist ja vielleicht auch bei Besetzungen, wo mehrere Schauspielerinnen sich bewerben, das machen wahrscheinlich Caster, aber jetzt am Theater vielleicht auch mal du, dass du sagst, sorry, wird nix.
Ja, dadurch, dass wir ein Ensemble haben, ist das sowieso ja eher so, dass es das feste Ensemble kommt und dann zwischendrin sich vielleicht mal eine Regie, einen Gast wünscht, wo wir dann gucken, dass wir das ermöglichen können. Aber ja, klar, ist ja nicht alles irgendwie Puderzucker und alles ist ganz einfach, sondern es ist auch immer noch ein Business, was wir haben und wo man natürlich, wo es auch Sachen gibt, die auch keinen Spaß machen. Also ja. Mir macht auch.
Du ahnst schon, dass die Frage kommt.
Also ich habe jetzt keine große Freude daran, Wirtschaftspläne zu schreiben oder sowas. Das ist, sind Notwendigkeiten, und es ist auch wahnsinnig wichtig. Und dass man guckt, trotzdem ist man ja jedes Jahr da und denkt, oh, ich hätte gerne noch mehr Geld für Plakatwerbung oder so. Und das ist dann leider nicht möglich, weil wir halt nicht so viel Geld haben wie jetzt zum Beispiel die Staatstheater. Aber man arbeitet einfach so gut man kann. Und ich finde, dass das alles, was es Positives am Theater gibt, wiegt auf jeden Fall das auf, was einem auch mal auf die Nerven gehen kann.
Wenn das Ernst-Deutsch-Theater eine Person wäre, welche drei Charaktereigenschaften würdest du dem so zuordnen oder nachsagen?
Empathie. Als allererstes Lebensfreude und Gemeinschaftssinn. Ich glaube, das ist so hauptsächlich, worum es bei uns geht. Ja.
Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du. Ich lese ein paar Fakten vor, die Hamburg betreffen. Und wir sind aber auch schon bei dem ersten Fakt, was das Ernst-Deutsch-Theater betrifft. Deutschlands größtes Privattheater ist das Ernst-Deutsch-Theater. In seinem Hauptsaal verfügt es über 743 Plätze und zieht jährlich über 200.000 Besucherinnen an, was es zum größten privaten Sprechtheater des Landes macht. Welches ist das größte Theater, was du bisher besucht hast?
Das ist eine gute Frage, weil ich es nicht genau weiß. Aber weil ich nicht weiß, wie viele Plätze die haben, aber ich war mal in der Radio City Music Hall.
Oh ja,
die war ziemlich groß. Da war ich da, was zur Hölle. Das ist ein Riesen-Oschi gewesen. Dann das Sydney Opera House war auch ziemlich groß. Das sind natürlich dann keine Sprechtheaterbühnen. Ich glaube, was so eine Sprechtheaterbühne geht, ist ja das Schauspielhaus hier in Hamburg schon auch eins der größten. Aber das wären, glaube ich, so die größten, die ich bis jetzt gesehen habe.
Dann kommen wir zur nächsten Frage, die gefällt mir sehr gut. Die größte Regenwurmsammlung der Welt befindet sich in Hamburg, nämlich im Zentrum für Naturkunde der Universität Hamburg. Die rund 4.200 bis 6.000 Präparate verschiedener Arten sind für die Forschung wichtig und werden in großen Gläsern in Alkohol konserviert. Welches ungewöhnliche Museum oder Ausstellung hast du bisher besucht oder würdest du gerne nochmal besuchen?
Ah. Es gibt so verschiedene ungewöhnliche Museen, die man immer mal gerne besuchen möchte. Jetzt frage ich mich, was habe ich denn aber davon wirklich gemacht? ich glaube, ich war in Edinburgh. Die haben da so ein wahnsinnig tolles Naturkundemuseum, was umsonst ist und was so gebaut ist, dass die da immer... alles ist auch für Kinder. Finde ich mega geil. Das ist so gebastelt, dass da überall sind Sachen, die man anfassen kann. Also, wo ich das erste Mal so ein Museumserlebnis hatte, wo ich dachte, okay, das bringt richtig Spaß. Und da war dann auch noch eine Doctor Who-Ausstellung, da war ich natürlich hinweg. Und sonst liebe ich das Victoria and Albert in London, weil das so wundervoll schrullig ist, wenn da auf einmal so eine Sammlung von Gartenzäunen an der Wand hängt oder was auch immer. Dieses Sammelsurium, was das da gibt. Ja.
Herrlich.
Kann ich beides groß empfehlen.
Wir kommen zum dritten Fakt. Die Insel Neuwerk gehört zu Hamburg, obwohl sie circa 100 Kilometer entfernt liegt. Der Leuchtturm Neuwerk gilt als ältestes Bauwerk Hamburgs und wurde um 1300 erbaut. Was war der abgelegenste Ort, an dem du jemals warst?
Es gibt ein kleines Dorf in Schottland, das heißt Applecross, wo man nur über so einen einspurigen Bergpass, den man überqueren muss, hinkommt, wo, wenn man oben drauf ist, der Wind einen fast komplett wegbläst. Das ist dann sozusagen gegenüber von der Isle of Skye, dieser Ort. Und wenn man dann da so ein bisschen, da habe ich mal eine Woche verbracht, und wenn man da so spazieren geht, kommt man auf einmal an so Orte, wo die Zivilisation auf jeden Fall seit 400 Jahren nichts gemacht hat. Das heißt, die Wege sind so, man fühlt sich, als wäre man irgendwie Bilbo und läuft da so ein bisschen durchs Auenland. Wahnsinnig schön, gerade, ich bin ja so ein Winterurlauber, ich fahre ja wahnsinnig gerne mal weg, wenn es kalt ist, und fahre auch dahin, wo es kalt ist. Find's wunderschön, wenn man sich vor einen Kamin setzen kann und ein Buch lesen kann und irgendwie spazieren geht, und dann in Schottland ist dann ja alles so lila und so, die ganzen Berghänge, ist wunderschön. Das fühlte sich zumindest abgelegen an, ist es wahrscheinlich gar nicht, aber ich glaube, abgelegener war ich noch nicht.
Wir haben über sehr viele Leidenschaften gesprochen und das könnte im Grunde ja auch eine Überschrift für dein Leben sein irgendwie, dass du deinen Leidenschaften folgst. Du sitzt im T-Shirt mir gegenüber und es blitzen ein paar Tattoos hervor. Sammelst du Bilder oder sammelst du auch ein bisschen den Schmerz, der beim Entstehen passiert?
Also ist es ja das Schlimme beim Tätowieren, dass man hinterher immer direkt vergessen hat, wie schmerzhaft es war, es zu machen. Nee, ich habe meistens ja selber gar nicht so Ideen, was ich machen will, sondern ich sehe irgendeinen Tattoo-Künstler, den ich toll finde, oder eine Tattoo-Künstlerin und frag die dann meistens, was hast du denn Lust zu machen? Und so ist das so zusammengekommen, was da jetzt überall an meinem Körper rumhängt.
Die Vielfalt zieht sich ja durch deine Biografie, aber gibt es so ein Thema, über das du stundenlang reden könntest, diskutieren könntest, was dich in dieser, auch in einer Vielfalt an Fakten und Ideen treibt, sodass du quasi stundenlang drüber reden könntest?
Theater ist wirklich das, wo sich mein Kopf super gerne unendlich lange mit beschäftigt, was glaube ich auch krass nerven kann, wenn man egal wo man, also es ist natürlich auch dadurch, dass es sich durch meine ganze Familie zieht, ist egal wo man ist, es wird ständig über Theater gesprochen und eigentlich findet man kaum ein anderes Thema und ich glaube auch meinem Sohn geht's teilweise auf den Sack, wenn man dann immer wieder ist so, und komm, wir gehen noch da und dahin und da und dahin, obwohl er schon auch super gerne ins Theater geht, aber ja, Theater ist ein generell, ob Inszenierung oder das Schauspiel von KünstlerInnen oder generell, ich kann mich, die Musik, also ich glaube dadurch, dass im Theater so ziemlich alles stattfindet, was ich gerne mache, ist es für mich grenzenlos und ich kann nur über die Musik von einer Inszenierung über Stunden sprechen und bin wahnsinnig glücklich dabei. Also ich glaube, alles hat so, und dann natürlich auch die Soundebene oder ich bin auch ein kleiner Technik-Nerd, ich kann mich auch über die Technik, die in einem Theater hängt, mit den technischen Leitungen ewig lang unterhalten und sagen, was, ihr könnt jeden Platz akustisch ansteuern, Wahnsinn. Also für mich ist das ein Thema, was sich kaum erschöpfen lässt, aber ich glaube, da sind auch viele Aspekte, wo andere denken, halt doch mal die Klappe.
Daniel Schütter im Haushalt. Was machst du da mit einer ähnlich großen Leidenschaft? Was findest du ganz großartig und was widerstrebt dir?
Kochen liebe ich sehr. Ich finde, es ist das Meditativste, was man machen kann generell. Ich kann Stunden in der Küche verbringen und irgendwas kochen. Und ich weiß nicht, was es ist, aber Wäsche aufhängen finde ich das absolut Schlimmste, was man jemals erfährt. Das Waschen selber ist überhaupt kein Thema.
Schon mal über einen Trockner nachgedacht?
Ja, der ist jetzt gerade, ich weiß nicht warum, der piept und will nicht mehr. Ich habe so einen Waschtrockner, aber es geht ja auch nicht mit allen Klamotten. Wäsche aufhängen ist generell einfach, ich weiß nicht, warum das so schlimm ist. Irgendwas ist falsch an dem Konzept. Das Konzept Wäsche aufhängen ist scheiße. Irgendwo sind wir falsch abgebogen, dass das ein Teil unseres Lebens ist.
Wir haben nur noch zwei Fragen und kommen quasi ins Finale sozusagen unseres Gesprächs. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich glaube, an derselben Stelle, wo ich jetzt bin. Vielleicht verändert und vielleicht mit was anderem beschäftigt.
Mit weiteren Tattoo.
Das sicherlich.
Wie oft kommt denn so ein Tattoo dazu? Also einmal im Jahr, ist das dann wie Ostern und Weihnachten?
Zwei, vielleicht drei im Jahr. Aha. Ja, ich hoffe einfach, dass ich in 5 Jahren immer noch Lust habe, mit so viel Energie das zu machen, was ich gerade mache, weil es mir wirklich wahnsinnig viel Freude macht und weil es so schön ist, mit den Menschen zu arbeiten, mit denen ich arbeiten darf und mit diesem wundervollen Ensemble Kunst zu machen und Musik zu machen und all die wundervollen Dinge zu tun. Und ich hoffe, dass ich das einfach in 5 Jahren immer noch darf.
Ich bin fest davon überzeugt, dass dem so ist. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Also ich weiß nicht, ob wir es in 5 Jahren schaffen, aber ich will, dass die Alster so sauber ist, dass man da ein öffentliches Bad drin haben kann, dass wir da drin immer schwimmen können. Ich will, dass das schön, dass das dazugehört, dass es zu unserem Hamburger Alltag im Sommer gehört, einfach in der Alster zu baden. Und ich weiß nicht, ob wir das in 5 Jahren schaffen, aber vielleicht geben wir beide das mal an.
Ja, ich finde, es ist ein schönes Ziel, also unbedingt.
Ja.
Lieber Daniel, das war ein unglaublich buntes, vielfältiges Gespräch. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick in dein wirklich bewegtes Leben und ich drücke dir alle Daumen, dass du das nicht nur in 5 Jahren noch machst, sondern auch noch in 20 Jahren. Nicht, dass du es machen musst, sondern dass du es darfst. In diesem Sinne sage ich Ahoi.
Danke dir. Vielen Dank für das Gespräch.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.